Wir fungieren als Dachverband für Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen, aber auch Einzelpersonen im Bereich von seltenen Erkrankungen.
Es ist wichtig aus verschiedenen Gründen. Erstens, Patienten finden einen Ansprechpartner, eine große Gruppe, speziell diejenigen, die jetzt gar nicht durch eine Selbsthilfegruppe in Österreich abgedeckt sind. Zweitens wird durch einen Dachverband mal die Dimension dieses Themas so richtig deutlich gemacht, dass das nicht kleine Einzelgruppen sind, sondern dass das wirklich eine Vielzahl von Menschen betrifft.
Diagnose ist ein sehr komplexes Thema, aber wir glauben, dass wir vor allem die niedergelassenen Ärzte, die praktischen Ärzte, aber auch die niedergelassenen Fachärzte informieren sollen. Die werden nicht alle 6.000 oder 7.000 seltenen Erkrankungen kennen können. Das heißt, eine lange Ausbildung ist schwierig, aber eine bestimmte Awareness, wenn Sie Symptome sehen, die nicht alltäglich sind, sollte da sein. Und die Idee wäre, dass wir dann eine Koordinationsstelle einrichten, wo sich diese Ärzte hinwenden können.
Weil dann sind wir nicht mehr selten, dann sind wir viele. Darum ist es so wichtig, dass Pro Rare existiert.
Nur gemeinsam sind wir stark und jeder alleine wäre zu wenig.
Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass wir derzeit 74 Mitglieder haben. Unsere Mitglieder sind, wie gesagt, Patientenorganisationen, Selbsthilfegruppen, aber auch Einzelpersonen, weil manche Erkrankungen so selten sind, dass es nur 2 oder 3 Personen in Österreich gibt und die können sich zu keiner Gruppe zusammenschließen oder schon gar nicht zu einem Verein. Die multisystemische, der Faktor ist sehr problematisch, weil da dann verschiedene Fachbereiche von den Ärzten zusammenfallen und da die Vernetzung sehr, sehr wichtig ist, um eine Diagnose rascher zu stellen. Und man muss bedenken, dass es für 95% der seltenen Erkrankungen keine Therapie gibt.
Zur Epidemiologie der idiopathischen Lungenfibrose. Die Inzidenz 5 bis ca. 20 Patienten pro 100.000. Allein diese Zahl sagt Ihnen schon, dass man eigentlich relativ wenig weiß. Und wenn man sich dann auch die Neudiagnosen anschaut und die Rückmeldungen, die von den Fibrosezentren kommen, muss man sagen, dass das immer noch viel zu hoch gegriffen ist. Die tatsächlichen Zahlen sind also deutlich niedriger und daher haben wir es hier mit einer erheblichen Unterdiagnose zu tun. Eine kurze Definition der idiopathischen Lungenfibrose. Sie lesen das hier, es sind die pathologischen Zustandsbilder, die sich im Raum zwischen den Alveolen und den Blutgefäßen abspielen. Ich komme nachher noch darauf zurück. Und leider ist die IPF eine chronisch fortschreitende Pneumonie unklarer Ursache, darum das Idiopathische, die mit zunehmender Atemnot und progredientem Lungenfunktionsverlust verbunden ist. Dann schaut man sich das Thoraxmuster genauer an und sucht nach dem URP-Muster. Wenn man das URP-Muster findet, und das URP-Muster ist wahrscheinlich so, wie wir es hier sehen, dieses Muster, retikuläre Verdichtung und Honeycombing, dann sofort ab ins ILD-Board oder wenn ein geübter Pneumologe da ist, kann er bereits diagnostizieren und kann sich bereits um die antifibrotische Therapie kümmern. Und da gibt es mittlerweile seit dem Jahr 2013, 2014 zwei Medikamente. Das eine ist das Pirfenidon und das zweite ist das Nintedanib.
In Österreich haben wir das Glück, dass wir seit 1997 ein Neugeborenen-Screening für diese Erkrankung haben. Das heißt, die Diagnosestellung ist ein kurzer Weg, nicht so ein langes Martyrium wie bei der Lungenfibrose. Im Alter von 4 Wochen kommen die Säuglinge, die kleinen Kinder zur Diagnosestellung der zystischen Fibrose. Diese Multiorganerkrankung macht auch jetzt das Thema Verlaufsparameter ein bisschen kompliziert, aber ich habe mich da jetzt nur auf die Verlaufsparameter der Lunge bei meinem Vortrag konzentriert. Auf der einen Seite von der Lunge die Struktur, die ich mit einem Röntgen, einer Computertomographie oder einem MR beurteilen kann, oder von der Lunge die Funktion, die durch die Lungenfunktion, die Lungenclearance-Index, auf die ich noch zu sprechen komme, und die Blutgase durchgeführt werden kann. Es ist eigentlich die ideale Untersuchung, um diese Frühschäden zu erkennen, und hat eine minimal kurze Untersuchungsdauer von 2 bis 3 Minuten. Der Nachteil ist, dass ich aber für diese 2 bis 3 Minuten Kleinkinder trotzdem sedieren muss, weil sie müssen wirklich ganz ruhig halten. Und alles, was ich zum Beispiel hier unter diesem Strich habe, nämlich das sogenannte Reservevolumen, also dieser Teil des Lungenvolumens, der nicht für die normale Atmung verwendet wird, genau dieser Teil wird bei der, da brauche ich eine, um das zu messen, brauche ich eine Bodyplethysmographie. Das ist das, was hier, wir hier sehen. Das heißt, man hat sich jetzt auf ein anderes Verfahren eher geeinigt, und das hat sich sehr durchgesetzt, dass man zusätzlich zur Lungenfunktion und zu den CT- oder MR-Untersuchungen auch Washout-Methoden macht. Die sind seit den 60er Jahren bekannt. Das heißt, man lässt die Patienten atmen mit einem Trägergas, macht dann eine Klappe und wartet, wie lang das Trägergas ausgewaschen ist.
Es gibt auch die Immundysregulation, und all das haben wir versucht, mit dem Ausdruck Garfield zusammenzufassen. Also bitte merken Sie sich, dass Garfield auch ein Hinweis sein kann auf einen Immundefekt. Das ist all das, was Immundysregulation sein kann: Granulome, Autoimmunität, rezidivierendes Fieber, Lymphoproliferation und chronische Darmentzündung. Und warum ist das insbesondere im Zusammenhang mit der Lunge auch essentiell? Weil granulomatöse Erkrankungen der Lunge im Rahmen von primären Immundefekten auftreten können. Dieser Patient ist auch von pulmologischer Seite her interessant. Er wurde uns zugewiesen mit dem Verdacht auf ein sogenanntes Hyper-IgE-Syndrom, weil er auswärts bei einer allergologischen Untersuchung aufgrund eines Ekzems einen IgE-Wert von über 1500 hatte. Er ist dann erst 1,5 Jahre später wiedergekommen und zu dem Zeitpunkt mit einer deutlichen Lungenpathologie. Ich weiß nicht, ob Sie das in den hinteren Reihen bei den Lichtverhältnissen auch sehen können. Auf jeden Fall hatte er eine Pneumatozele entwickelt. Und weil er Gott sei Dank in das gleiche Spital kam, wo vorab bereits die Hyper-IgE-Verdacht ausgesprochen und durchuntersucht worden war, war es zu dem Zeitpunkt dann klar, was zu tun war. Die zuständige Oberärztin der Station hat per sofort die genetische Untersuchung auf STAT3 veranlasst, und eine Woche später wussten wir tatsächlich, dass er ein Hyper-IgE-Syndrom, und zwar ein ganz klassisches, hatte. Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, Immunglobulin-Substitutionstherapie durchzuführen, durch IV-Gabe und aber auch, und das ist vielfach noch nicht bekannt, durch eigenständige Heimtherapie mit Subkutan-Infusionen. Das erhöht natürlich die Eigenständigkeit der Patienten in einem sehr hohen Ausmaß. Und es hat diese subkutane Heimtherapie auch den Vorteil, dass man eher Steady-State-Levels im Normbereich der üblichen Varianz an Immunglobulin-Konzentration im peripheren Blut erreicht. Und es konnte gezeigt werden, dass diese geringen Schwankungen innerhalb des Normbereiches, des altersentsprechenden Normbereiches, effizienter sind, pulmonale Infektionen zu verhindern.